Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Wang, wang. Ach, die Politik. Die Politik, sie macht einen einfach nicht glücklich. Woran liegt das? Wieso, woran liegt das, dass dieses, dass sie einfach, vor ein paar Tagen, vom Wochenende ungefähr, hat mich die Meldung erfreut, mit Glücksgefühlen erfreut, dass die SPD beschlossen hat, als Wahlkampfmaßnahme der AfD nun einen größeren Prozentsatz in der nächsten Bundestag zu verschaffen. Das hat mich sehr gefreut. Das fand ich, ja, man, also fand ich gut. Dem Nachwuchs, ne? Eine Chance, indem sie ziemlich einhellig beschlossen haben, den Mann wieder als Bundeskanzlerkandidaten aufzustellen, dessen einzige Qualifikation, dessen einzige Fähigkeiten es doch mittlerweile nur noch sind, seiner Partei bei der nächsten Wahl Stimmen zu kosten. Das ganz im Ernst, was soll denn das? Olaf Scholz, ach, nein, wirklich. Wenn wenigstens etwas mehr Uneinigkeit geherrscht hätte, Entschuldigung. Aber nein, sie waren ja alle ziemlich einhellig der Meinung, doch, der Olaf, der macht das wieder. Das ist unser starker Kanzler. Na gut, Pistorius hat sich jetzt auch nicht nach vorne gedrängt. Aber ernsthaft, alle haben gedacht, ah, Pistorius, der muss es machen. Ja, wär doch blöd gewesen. Ernsthaft, habt ihr das irgendwann erwartet, dass der sich nach vorne drängt? Ich nicht. Der wäre doch verheizt worden. Wenn der Boris Pistorius hätte sich realistisch betrachtet nicht als Kanzlerkandidat, sondern nur als Vizekanzlerkandidat zur Wahl aufstellen lassen können. Das muss man doch einfach mal so aussprechen. Olaf Scholz, der kann nicht als Vizekanzlerkandidat antreten, obwohl, weil er das nicht wird. Wenn Merz, das wird Merz wohl werden, Kanzler wird, dann macht Scholz dem doch nicht den Vizekanzler. Dann wird das Pistorius. Mit ziemlicher Sicherheit. Oder irgendein anderer, der sich dann nach vorne drängt. Aber Pistorius wäre jetzt verheizt worden, wenn der freiwillig nach vorne gegangen wäre. Nur dummerweise hat jetzt halt die SPD wieder den Mann gewählt, dessen einzige Befähigung es ist, seiner Partei Stimmen zu kosten. Das hat er ja mit seinen Ampelkollegen Habeck und Lindner gemeinsam. Die werden alle ihren Parteien. Habeck ist ja auch Kanzlerkandidat, ne? Auch keine Chance. Konsul Weyer war ja angeblich in den 70ern. Ich weiß nicht, ob das eine Zeitungsende der Bild-Zeitung ist, aber der war wohl, zumindest erinnere ich mich daran, Kanzlerkandidat der deutschen Sechspartei. Jeder kann sich zum Kanzlerkandidaten, Spitzenkandidat kann auch Kanzlerkandidat. Das wäre ein Kanzler für die Menschen gewesen. Nicht besonders gut in der Außenpolitik, aber in der Innenpolitik. Gott, stark und geht ab wie ein Zäpfchen. Nein, Entschuldigung. Das klang in meinem Kopf irgendwie so clever. Entschuldigung. Ach nee. Diese Politik. Herzlich willkommen in den Eskapismuswochen in der Nabelshow. Realitätsverlust ist gezielter Realitätsverlust ist angesagt. Dysfunktionale Koalitionen, schrecklich zusammengewürfelte SuperheldInnen und SuperschurkInnen-Gruppen. Und PolitikerInnen-Gruppen. Oh ja, das ist ja toll. Ob das jetzt, das ist die Überleitung. Ob das jetzt die Ampelkoalition ist oder dieses Verbrecherkabinett von Donald Trump. dass einem jetzt so vorkommt, als ob Lex Luthor sagt, so, stell ich mir mal meine Liga der... Wie war denn das? Wie hieß denn das bei DC? Die Liga der Superschurken der Joker wird Finanzminister und wer war denn da noch? Jetzt fallen mir jetzt nur Marvel. Thanos Erziehungsminister und Loki... Ja, der Verkehrsminister. Es funktioniert nicht. Denn immerhin hat Lex, also das funktioniert so gar nicht. Immerhin hat Donald Trump ja erstaunlicherweise sehr viel Kompetenz und Zielgerichtetheit darin verwandt, genau die Leute auszuwählen für das jeweilige Ressort, deren schurkische Qualitäten auch gerade genau in dem Bereich liegen, für den sie dann in seinem Kabinett zuständig sind. Es ist bemerkenswert. Unglaublich. Ja, oder eben, wie gesagt, ja, die Brombeerkoalition, auch so ein schönes Wort. Das habe ich neulich auch zum ersten Mal gehört. Brombeerkoalition. Wir haben jetzt in Thüringen eine Brombeerkoalition. Die wird auch hervorragend zusammenarbeiten. Also weiß man jetzt schon, wie gut das gehen wird, die Brombeer-Koalition. Meine Güte, ich frage mich, ob es Leute gibt, die irgendwo dafür zuständig sind, solche Namen dann zu entwickeln. Oh, wir haben endlich eine neue Koalition von Parteien, die vorher nicht zusammenpassen. Mal gucken, welche Farbe das sind, die Brombeer-Koalition. Und das könnten wir die Kraut und Rüben... Ein Dies, ein Das, ein Grün-Gelbes, Weiß nicht was. Das wäre die Stooges, das wäre die Ruten-Tuten-Koalition. Also falls ihr nicht wisst, was das ist, dann hört euch die letzte Folge vom Sumpf an. Die Stooges, ne? Ja, wie gesagt, auch eine Gruppe, die eigentlich nicht zusammenpasst, aber hervorragend funktioniert. Nein, also nicht dysfunktionale Gruppierungen, die in sich schon von vornherein Konflikte bereiten, im realen Leben wie in der Fiktion, in der Politik, Koalitionen, Kabinette oder die Avengers oder Agatha Harkness Hexenzirkel. Jawohl, es geht heute um das MCU, meine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe. Wie gesagt, herzlich willkommen bei den Eskapismuswochen. Immer noch, nach wie vor, wahrscheinlich noch eine ganze Weile, die werden noch anhalten. Ja, und an dieser Stelle natürlich sollte ich dann einen Spoiler-Alarm setzen, eine Spoiler-Warnung. Ich bin wahrscheinlich einer der Letzten, der zurückgekehrt ist ins Marvel Cinema, zurückgekehrt ist zu Marvel. Also von denen, die keine Lust mehr hatten, ja doch, da gab's viele. Also ich hatte ja wirklich oft gehört, ach nee, habe ich keine Lust mehr, ich schaue das nicht mehr, das ist mir alles zu viel, ich bin da raus aus dem MCU, aus Marvel bin ich raus. Und ich bin jetzt wieder kürzlich zurückgekehrt, weil ich Lust hatte, mir Agatha All Along, die neue Serie, anzuschauen. Und auch wenn ich vermute, dass die meisten von euch sich nach wie vor gut im Marvel-Multiversum auskennen, sollte ich, wie gesagt, trotzdem hier eine Spoilerwarnung einsetzen, denn es geht jetzt zwar um einige ältere Filme, die ich jetzt nachgeholt habe, denn es ist wirklich sehr lange her, dass ich... ich war nie komplett raus, aber ich habe an irgendeinem Punkt aufgehört, alles zu gucken, was dann noch kam an SuperheldInnen-Filmen, was früher echt meine Droge war. Und irgendwann hatte ich einfach keinen Bock mehr und dachte, oh nee, das ist mir jetzt alles zu viel. Das wird mir, es ist zu übertrieben. Es ist too much. Too much. Ich brauche erst mal einen Kaffee. Marvel ist eigentlich schon von den Comics her prädestiniert dafür gewesen, vom Comic-Universum super Gruppen von Superheldinnen und Superschurkinnen, hauptsächlich Superheldinnen, Gruppen aufzustellen, die in sich schon nicht so richtig zusammenpassen, die in sich schon Konflikte beinhalten. Das ist ja auch eigentlich so das, was Marvel immer gegenüber DC etwas interessanter gemacht hat. Obwohl ich die DC-Comics, zumindest in meiner Zeit, als ich noch sehr stark Comics gelesen habe, das war, was eben SuperheldInnen anging, waren das die 90er und erste Jahrzehnt der 2000er. Danach hat sich das gelegt, einfach weil ich gemerkt habe, boah, das kann ich mir irgendwann nicht mehr leisten. Das ging so ins Geld. Ich habe Unsummen für Comics ausgegeben. Wenn man sich wegen Comicheftchen verschuldet, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Die Erkenntnis kam mir dann irgendwann. Aber davor war es eigentlich so, dass ich DC-Comics, also die ganze Batman, Superman, Flash, Wonder Woman, Green Lantern und was dann noch alles gibt, Clique, immer eher bevorzugt hatte, weil bei DC die Geschichten meistens interessanter waren. Besser geschrieben, ausführlicher geschrieben. Andererseits waren halt solche Gruppen wie die Justice League in sich langweilig. Das waren Leute, die zusammengewürfelt, nicht wirklich zusammengepasst haben und in sich keinerlei Konfliktstoff wirklich beinhaltet hatten. Das waren harmoniesüchtige Langweiler, während bei Marvel, ob es nun die X-Men waren oder die Avengers, schon immer Konflikte gespielt haben. Die haben alle genauso wenig zusammengepasst, aber bei denen hat man es dann auch wenigstens gespürt. Also nicht nur rein optisch nicht zusammengepasst oder nach den Kräften irgendwie seltsam gewirkt, wo war ja mal bei den X-Men wenigstens noch dafür gesorgt hat, dank der Modeberatung von Professor Xavier, dass die alle die gleichen Uniformen getragen haben und dann ja doch wieder irgendwie zusammengepasst haben, auch wie die Fantastischen Vier, drei von denen in blaue Strampelanzüge gesteckt werden. Das Ding darf nur eine Unterhose tragen. Es ist ja schon demütigend. Es ist noch lange nicht demütigend genug, dass der arme Mensch das Ding heißen muss. Der muss auch noch halb nackig rumlaufen, damit er erst recht. Naja, egal. Im Marvel Cinematic Universe war es dann irgendwann so, dass mich dieser Konfliktstoff bei den Avengers angefangen hatte zu nerven. Da war dieser ewige Streit, dieser Schwanzvergleich, diese ständige schlechte Laune, obwohl die Marvel-SuperheldInnen-Filme ja eigentlich den DC-Filmen schon einfach deswegen für mich vorzuziehen sind, weil sie alle einen herrlichen Humor haben, der bei DC-Kinowerken fast vollständig fehlt mittlerweile. Aber trotzdem hatte sich die Avengers-Truppe durch so eine permanente schlechte Laune für mich bei mir ausgezeichnet. Und dann hatte ich wirklich keine Lust mehr. Als dann der Film Civil War, Avengers Civil War aufkam und ich den Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, so an dieser Stelle steige ich aus. Das ist so das per se auch schon in den Comics immer das Schlechteste und Dümmste und Einfallsloseste gewesen, wenn die ComicmacherInnen überhaupt nichts mehr wussten, wenn ihnen nichts mehr eingefallen ist, keine große Geschichte, kein großer Superschurke, dann haben sie einfach dafür gesorgt, dass sich diese immer größer und unübersichtlicher werdenden Ansammlungen von HeldInnen ineinander verkrachen, auf zwei Parteien aufsplitten und dann gegeneinander kämpfen. Einfallsloser geht's wirklich nicht. Es ist dann auch, das ist dann wirklich die Nabelschau. Nicht die Nabelshow, sondern die Nabelschau. Das ist der Nabelkrieg. Das ist so dieses, kein Feind mehr von außen. Wir reichen uns auch von innen. Und ich habe den Trailer damals gesehen und ich habe ihn mir jetzt nochmal angeschaut in einer Annahme. Vielleicht gebe ich dem Film ja doch nochmal eine Chance. Der ist sicher auch besser als ich das jetzt hier so tue. Ich kann ja gar nichts über den Film sagen, weil ich ihn einfach nicht schauen will. Ich habe den Trailer nochmal gesehen und war überrascht. In meiner Erinnerung Ist nicht viel geblieben, außer dass am Ende dieses Films diese zwei Gruppen von gegnerischen Avengers aufeinander zurennen auf einem etwas, was in meiner Erinnerung Supermarktparkplatz war. Ich war wirklich überzeugt, dass das so ein großer Parkplatz ist, wo die dann am Ende kämpfen, dass das ein Flughafenrollfeld war. Das hatte ich schon wieder vergessen. Gut, ist auch nicht viel besser. Das ist auch wenig, nur unwesentlich spektakulärer, aber irgendwie ist so ein Parkplatz, wo die sich dann kloppen, fast noch besser. Wie gesagt, auch in den Comics hat mich das immer eher genervt und da waren die Marvel Comics auch nicht gut in solchen. Die Marvel Comics hatten eines, gerade in den 90ern, unglaublich große Splash-Pages zu gestalten. Das hast du dann gerade bei solchen großen Massenschlachten immer gerne gesehen. Eine Doppelseite, wo unglaublich viel Action gerade ist. Das sah immer ganz toll aus, hatte inhaltlich den Tiefgang nicht mal von der Pfütze. Da waren in Pfützen hättest du ertrinken können im Vergleich dazu. Gut, man kann in Pfützen ertrinken, aber ihr wisst, was ich meine. Auch so, was in den Marvel-Comics mich auch immer furchtbar genervt hat. Wenn du auf einer Seite nichts weiter gesehen hast als zwei große Superheldinnen in irgendeiner Kampfflugpose, die aufeinander zufliegen und kämpfen und du weißt, in Bruchteil einer Sekunde wird es zu einem Zusammenprall kommen und es sind allein diese dramatischen Flugposen. Und beide haben an dieser Stelle große Sprechblasen, in denen ein Dialog stattfindet, der sich eigentlich über mehrere Seiten oder mindestens 10 Minuten erstrecken müsste. Aber es hat alles in dieser einen Bruchteil einer Sekunde gesagt, während sie aufeinander zufliegen. Das hat mich damals bei den Marvel-Comics, ich glaube, das hatten die bei, was war das, Onslaught, dieses große Onslaught-Crossover, die Marvel-Comic-LeserInnen von damals werden sich vielleicht erinnern. Das hat mich sehr, sehr gestört. Da hatte ich einfach irgendwann keine große Lust mehr. Und wie gesagt, auch das hat mich, die Aussicht auf sowas wieder hat mich dann doch sehr vertrieben. Und ich habe in den folgenden Jahren immer nur mal bruchstückhaft das ein oder andere reingeschaut. Ich war sehr fasziniert von WandaVision. Ich fand Loki ganz toll. Der ein oder andere Film kam dann einfach doch mal wieder bei mir an. Ich glaube, Captain Marvel hatte ich gesehen. Da allein schon Nick Fury wegen fand ich das sehr faszinierend. Aber wirklich viel kam nicht mehr an. Und nun hatte ich aus Neugier dann doch mal gedacht, schaust du dir Agatha Harkness an. Meine Erinnerung an WandaVision war schon ziemlich verschwunden. Ich hatte mich eher an die interessanten, erinnern können, diese interessanten Adaptionen alter Fernsehserien, alter Sitcoms, jede Folge im jeweiligen Stil einer bestimmten Epoche, einer Sitcom eines bestimmten Jahrzehnts, als dass ich mich noch so richtig an den Inhalt erinnern konnte oder an bestimmte Details. Weswegen dann auch die erste Folge von Agatha All Along bei mir hervorragend gut funktioniert hat, weil ich zwar wusste, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Das ist die Folge, in der wir Agatha Harkness noch als Agnes erleben, die verkrachte Polizistin in dem Ort Westview ist und einen Mord aufklären muss und all das. Und ich wusste, irgendwas stimmt da nicht. Und diese Typen, die da auch vorkamen, ja, die kamen mir vertraut vor. Woher kenne ich die? Wahrscheinlich kenne ich die aus WandaVision. Was war denn dann nochmal? Wie ging denn das alles noch? Irgendwas stimmt ja nicht, aber was es war, wusste ich nicht. Und vielleicht ist es ja wirklich so, dass kann das sein? Es ist ja auch die Sache mit dem Multiversum mittlerweile geschehen. Vielleicht ist das ja alles echt und da. Also ich war für eine Folge erstmal richtig schön aufs Glatteis geführt, weil ich es nicht mehr so richtig wusste. Dann kam aber recht schnell die Erinnerung auch wieder an. Und ich hatte wahnsinnigen Spaß an dieser Serie. Mir hat diese Geschichte sehr gut gefallen. Es war halt die Geschichte von Agatha Harkness, der bösen Hexe, aus der Gegnerin aus WandaVision, die sich einen Hexenzirkel zusammensucht, aus anderen, also andere Hexen, ebenfalls eher verkrachte Existenzen, und mit denen zusammen auf den Hexenweg geht, um ja, ihre Macht wieder zu bekommen. Spoiler an der Stelle, ihr Plan ist es, die Macht der anderen Hexen auszusaugen, denn das macht sie tatsächlich schon seit Jahrhunderten. Hexenzirkel ansammeln, die Hexen irgendwann gegen sich aufzubringen, dafür zu sorgen, dass sie ihre Macht gegen sie einsetzen und sie dann abzusaugen. Sehr, sehr clever. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war ja auch schon etwas, was man dann bei WandaVision erlebt hat, weil ich hatte anschließend dann tatsächlich einfach Lust, jetzt möchte ich nochmal WandaVision anschauen, jetzt will ich nochmal schauen, wie das eigentlich alles zu kam. Ich dachte auch, als hast du überlegt, schaue ich mir Doctor Strange in the Madness or Multiverse Madness. Den Titel habe ich mir nie richtig merken können. Doctor Strange in the Madness of Multiverse Madness. Ach, verdammt. Ihr wisst, was ich meine. Weil am Anfang findet Agatha noch als Agnes, als Polizistin, eine Leiche, von der man vermuten kann, dass es die Leiche von Wanda ist, der Scarlet Witch, beziehungsweise in den Comics war sie schon immer die Scarlet Witch, im MCU, im Cinematic Universe, wurde sie erst am Ende von WandaVision zu dieser mächtigen Figur, der Scarlet Witch, dieser mächtigen Magierin, die eigentlich mächtiger ist als das ganze Universum, Punkt. Wie kam es dazu, dass sie nun vermeintlich als Leiche, das ist auch nicht richtig geklärt, hat sie nun wirklich die Leiche von Wanda gesehen, hat das in ihrer Einbildung nur existiert, oder kann die Scarlet Witch wirklich sterben? Ich wollte mir dann zuerst mal den Doctor Strange-Film anschauen, dachte mir, ach, schieb den doch mal weg. Der Doctor Strange-Film ist ja eine direkte Fortsetzung von WandaVision. Und WandaVision hatte mir sehr viel Spaß gemacht. Dann dachte ich mir, schau's wieder das nochmal an. Ich hatte viel Zeit, habe mir das wirklich in einem Rutsch durchgeschaut. Auch wieder enorm viel Spaß dabei gehabt. Enorm gut gemachte Serie WandaVision. Und hab mich dann auch wieder daran erinnert, in Agatha All Along taucht der Sohn von Wanda auf, der ja tote Sohn oder nicht, beziehungsweise nicht existierende Sohn, dessen Seele oder dessen Persönlichkeit den Körper eines verstorbenen Teenagers übernimmt, und das wird auch ganz lange, ganz, ganz lange im Dunkeln gelassen. Deswegen, ich hoffe, ihr habt das mit dem Spoiler am Anfang ernst genommen. Ich hätte das wirklich nochmal ganz deutlich sagen sollen. Hier mache ich keine Verwandten. Nee, ja, okay. Es kommt auch nur witzig, wenn man ein Bekannter von mir, der wenn man da die Hintergründe, ein Bekannter von mir, der verwechselt, und zwar nicht absichtlich wie ich, sondern tatsächlich immer unabsichtlich, Sprichwörter und vermischt sie. Da mache ich keine Verwandten. Eine Krähe wäscht die andere. Das ist bei dem keine Absicht, der macht das einfach so und merkt das nicht. Das ist schade. Bei mir ist es ein Rohrkrepierer. Tut mir leid. So, warte mal. Agatha All Along. Das, was mich da fasziniert hat, waren einfach diese Geschichten der einzelnen Figuren, der einzelnen handelnden Personen. Die sind so gut ausgearbeitet gewesen, und diese Gruppe an Hexen, die so überhaupt nicht zusammenpassen, die sich aber zusammenraufen, die aber auf eine Art nicht zusammenpassen, wie sie wirklich gut und dynamisch und spannend ist, anders als die Ampelkoalition, nicht zusammenpassen und eine Geschichte zu erzählen. Und jede dieser Figuren bekommt ihre eigene Geschichte gut erzählt, auserzählt. Es geht ja in einer Serie natürlich auch sehr viel besser, auch wenn die Serien ja heute nicht mehr lang sind, sind sie insgesamt lang genug, dass du allein, wenn jede Figur eine Folge bekommt, ihre Geschichte gut erzählt ist. Und diese emotionale Bindungen an die Figuren haben es geschafft, mich diese Geschichte verfolgen und mitfühlen zu lassen und investiert zu sein in die Geschichte. Ähnlich war es bei WandaVision. Da war es die Geschichte von Wanda, die ihre Liebe, ihren Vision verloren hatte, ihren Mann verloren hatte und versucht, ihn wieder zum Leben zu erwecken, indem sie eine neue Realität schafft und quasi einen ganzen Ort als Geisel nimmt. Wir haben im MCU, sind das alles keine wirklichen strahlenden Helden, es sind eigentlich fast alles Anti-Helden, vielleicht von Captain America abgesehen, aber der ist, ehrlich gesagt, von seinem strahlenden Äußeren mal abgesehen, wahrscheinlich der größte Anti-Held. Aber es sind immer Anti-Helden, es sind nie strahlende Helden. Ein echter Held würde nicht ein ganzes Dorf als Geisel nehmen. Wanda ist verzweifelt, Wanda ist mächtig, Wanda ist auch skrupellos bis zu einem gewissen Punkt, hat dann natürlich aber Skrupel, weil sie ja eigentlich eine von den Guten ist. Nun ist es auch so, Agatha ist eigentlich eine von den Bösen. Die Guten und die Bösen. Klingt immer so albern, wenn man sowas sagt, aber es ist halt leider im Comic so einfach. Im Comic sind es die Guten und die Bösen. Und auch mit Anti-Helden und Anti-Heldinnen ist es trotzdem so, die stehen entweder auf der Seite der Guten oder der Bösen. Meistens sind die Anti-Heldinnen, Heldinnen, stehen ja auf der Seite der Guten, sind aber vom Charakter her eben nicht 100% gut. Und nun ist es so, Agatha Harkness, bei der ist es eigentlich umgekehrt. Das ist eigentlich die perfekte Superschurkin. Und die ist aber die Heldin dieser Geschichte. Ähnlich wie bei Loki, bei der Serie um den Bruder von Thor, den Gott des, wie heißt das, der Zwietracht Mistschiff, wie heißt denn das auf Deutsch, Mistschiff? Naja, ihr wisst schon. Der ja auch einer sogar der großen Schurken des MCU wäre. Welchen Posten hätte Donald Trump den wohl in seinem Kabinett gegeben? Ah, Verteidigungsminister? Na. Wofür wäre Agatha Harkness? Bildungsministerin? Nee. Okay. Und das, jetzt habe ich den Faden verloren. Scheiß Politik. Die Politik, sie macht mich nicht glücklich, sie lenkt mich nur von den wichtigen Dingen ab. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hier hin wollte. Ich stoppe jetzt auch nicht nochmal die Aufnahme, um zurückzuspulen, um mir das anzuhören. Ich springe mal einen Film weiter, denn ich habe mich angefixt von Agatha All Along und WandaVision. Hatte ich einfach Lust, jetzt weiter im MCU zu bleiben. Ich habe ja Disney Plus. Warum nutze ich das eigentlich nicht mal etwas mehr aus, obwohl ich wirklich diesen Streaming-Anbieter mehr schaue als die anderen? Es ist einfach, ehrlich gesagt, für mich schon von vornherein das schönste Unterhaltungsprogramm. Und der ganze, Disney gucke ich nicht. Ja Gott, aber wenn ihr Amazon Prime abonniert habt, dann dürft ihr euch über große Kraken auch nicht beschweren. Egal. Dann habe ich da mal weitergeschaut, hatte mir dann den Doctor Strange Film angeschaut und war eigentlich ein bisschen enttäuscht. Der ist toll, vielleicht hätte ich ihn damals im Kino sehen müssen, vielleicht hätte ich diese speziellen Kinoeinstellungen, aber ich weiß gar nicht, ob ich die über meinen Beamer dann überhaupt irgendwas davon zu sehen habe, einwählen sollen. Aber der ist irgendwie platt. Flach ist vielleicht nicht das richtige Wort für einen 3D-Film, ja gut, den man dann in 2D gesehen hat. Aber das, was mich an Agatha All Along und WandaVision fasziniert hat, das waren die menschlichen Schicksale, das waren die Charaktere, die mich eingefangen haben. Und das hatte ich hier so gar nicht. Bei den anderen Filmen konnte ich auch bei jeder Nebenfigur die auftritt oder sterben muss oder irgendeine kleine Rolle hat, die konnten mich packen, die waren interessant. Und hier ist es zum Beispiel so, dass Dr. Strange und seine junge Begleiterin in einem der Multiversen landet, das ist irgendein komisches Öko-Universum, und dort auf das entsprechende Multiversumsäquivalent in diesem Universum der Avengers trifft und das sind halt irgendwelche Helden, Heldinnen, Schurkinnen, die Versionen, es sind halt Multiversumsversionen von Figuren, die man eigentlich auch aus unserem Comic Cinematic Universe kennen könnte, müsste, vielleicht, weil ich mich einfach zu dem Zeitpunkt nicht mehr so viel ausgekannt habe, vielleicht war es auch einfach, dass es halt Versionen waren. Und abgesehen von Sir Patrick Stewart, der da nochmal als Professor Xavier aufgetreten ist, sind die mir alle egal gewesen. Sogar Anson Mount, der eine kurze und sehr faszinierende Rolle hatte und auch einen sehr faszinierenden Tod hatte, hat sich selbst über Schall den Schädel platzen lassen. Boah, grauslich, aber echt. Aber die sind mir kalt geblieben. Ich dachte mir, in unserem Universum, und ich rede jetzt von unserem Marvel-Universum, wir sind Eskapismus und wir befinden uns da, so, ihr wisst Bescheid. Da ist es eine große Sache, wenn ein Held oder eine Heldin stirbt, dann erzeugt das Wellen, dann erzeugt das Ripple, dann passiert das, es gibt das Widerhall, die Leute sind erschüttert, die Welt ist erschüttert und da sterben die halt einfach. Das sind die größten Heldinnen dieser Welt und die sterben dann einfach, weil Wanda die platt macht, beziehungsweise die Version aus diesem Multiversum dieser Welt, die Version der Scarlet Witch, macht die dann in sehr spektakulärem, aber auch relativ schnellen, kurzen Kämpfen tot. Und dann sind die halt tot. Die sind dann weg. Die fehlen dann in dieser Welt. Und das ist für die Welt natürlich ganz furchtbar, aber für uns ist es, ehrlich gesagt, scheiß Wumpe, weil es ist ja eh nur irgendeine Multiversumswelt und nicht unsere. Vor allem kriegt man auch von diesem Multiversum so viel nicht wirklich zu sehen. Wir erleben wirklich zwei oder drei dieser Welten, dieses Multiversums so, dass man das Gefühl hat, ja, hier kann ich genug aufnehmen in mich von den Eindrücken, dass ich eine Vorstellung habe. Und dann bekommt man halt auf ein paar dieser schnellen Reisen durchs Multiversum, also plopp, 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 eine Version nach der anderen gezeigt. Alles ganz faszinierende, tolle Versionen, wirklich zum Teil extrem faszinierend, extrem fantasievoll. Ein Multiversum, in dem die Leute aus Farbklecksen bestehen, aus Farbschlieren. In anderen sind sie Zeichentrick animiert. Es hat Spaß gemacht, aber diese Sequenz ist so kurz und es geht so schnell. Das hätte nicht mal für einen Musikvideoclip gereicht. Das hätte kaum für den Trailer gereicht haben, wenn man die alle zusammenschneidet. Also einfach ein bisschen wenig für ein Multiversum. Und an den Figuren bin ich überhaupt nicht groß involviert gewesen. Weder Wanda, die mich gerade sehr gepackt hatte, weil ich eben kurz zuvor nochmal WandaVision geschaut hat mich so richtig einfangen können. Die noch am ehesten, weil ich einfach gerade sehr auf Wanda eingeeicht war, auch Stephen Strange, der es gerade mal so geschafft hat, mein Interesse zu wecken, und das ist Benedict Cumberbatch, also der eigentlich schon dadurch, dass er Benedict Cumberbatch ist, immer mein Interesse weckt und mich immer einfängt, und auch der Und die Figur des Stephen Strange ist eine tolle Figur. Eine Figur, die auf so vielen verschiedenen Ebenen funktioniert und Spaß macht und spannend ist und alles. Aber es war es irgendwie am Ende nicht so richtig. Wenn man dieses Multiversum wirklich kennenlernen will, sollte man sich eher die What-If-Serie anschauen, die auch auf unter dem Marvel-Kapitel auf Disney Plus zu finden ist. Das ist eine animierte Serie. Es sieht aus wie Zeichentrick, aber es ist CGI animiert mit einem Toon Shader platt gemacht, wie man so sagt. Aber es ist wirklich, wirklich wahnsinnig gut animiert und das ist eigentlich nicht mehr ganz so selbstverständlich, wenn man in den letzten Jahren verfolgt hat, was so bei Disney und Marvel und deren Animationsdepartments so abgeht, wenn man da so ein bisschen die Politik, die Beschäftigungs- und Bezahlungspolitik angeht. Man hat es in sehr vielen dieser Produkte dann irgendwann deutlich gemerkt. Die Animationen haben ganz häufig sehr stark gelitten und da hat es mich jetzt wirklich überrascht, wie gut das animiert ist, wie perfekt diese Animationen sind. Und dann ist aber auch dieser Zeichenstil, dieses Design wirklich schön. Das ist sehr ansprechend, das ist lebendig, das ist trotzdem gezeichnet, das ist stilisiert, wirkt lebendig, die Figuren haben verschiedenfarbige Outlines, alles sehr aufwendig gemacht. Sie haben Leben, diese Figuren haben einfach Leben und das ist für mich immer das Wichtigste eigentlich an so einer gezeichneten Figur, wenn die tot wirkt, wenn ich nicht spüre, dass das eine echte Figur ist, dann bin ich nicht zufrieden. Und hier spüre ich das. Hier sehe ich, wäre das mit echten, realen SchauspielerInnen gedreht, wäre das kein bisschen mehr lebendig. Es ist wirklich toll. Es sieht wirklich toll aus. Und es sind einfach auch sehr schöne, interessante Geschichten, in denen jede davon in einem Multiversum, in einem Splitter dieses Multiversums stattfindet. Da ist die große Figur des Wächters, des Watchers, der das alles beobachtet. Bei Marvel gibt es sehr viele dieser überbordenden, großen, übermächtigen Charaktere, Weltenverschlinger, Wächter, irgendwelche überlebensgroßen, quasi himmlischen, göttlichen Wesen, die, also da hat Marvel schon immer etwas zur Übertreibung geneigt, aber diesmal finde ich es gar nicht so schlecht, dieser Watcher, der dieses Multiversum überblickt und diese kleinen Geschichten erzählt, also so Geschichten wie, was wäre, wenn aus den Avengers Zombies geworden wäre, was wäre, wenn nicht Steve Rogers zu Captain America geworden wäre, sondern im letzten Moment seine Freundin Peggy Carter für ihn hätte einspringen müssen und damit Captain Carter die erste Avenger geworden wäre. Solche Geschichten. Und ich dachte mir bei den meisten, verstehe ich das überhaupt? Fehlen mir jetzt da die Hintergrundwissen? Ja, okay, Captain America, das kann ich mich vielleicht gerade noch dran erinnern, obwohl es auch schon wieder viel zu lange her ist, aber die anderen Sachen muss ich jetzt eigentlich erstmal alle Filme nachgeholt haben, um es verstehen zu können? Und habe festgestellt, nein, eigentlich nicht. Also zum einen weiß ich dann doch noch gerade noch genug und zum anderen wird in diesen Episoden auch immer noch eine kleine Erklärung gegeben oder angedeutet oder so eingebaut, wie es eigentlich ist. So, damit man auch mit wenig oder kaum Vorkenntnis diese Variante verstehen kann. Also da taucht man sehr viel mehr in das Multiversum ein und sehr viel gründlicher, als das in dem Doctor Strange-Film der Fall war. Ja, und nun kommen wir aber zu den nicht funktionierenden, dysfunktionalen Koalitionen. Denn nachdem ich das angeschaut hatte, war ich erstmal, dachte, ja, jetzt guckst du weiter, was schaust du denn jetzt? Ich hatte in WandaVision die Figur der Captain Monica Rambeau sehr, die hat mir sehr gut gefallen und dachte mir, was gibt's da noch was? Ach, guck mal, The Marvels. Teenager. Okay, schaue ich mir das an. The Marvels, das ist ja eine Fortsetzung aus zwei Filmen und einer Serie. Zum einen Captain Marvel, das ist die große kosmische Superheldin Carol Danvers vom Planet der Kree gegen die Skrull kämpfen. Es ist ein sehr interessanter Film, Captain Marvel, der in den 80ern spielt und einen auf jung getrimmten Nick Fury, also einen jungen Nick Fury zeigt, gespielt von einem alten Samuel L. Jackson, aber mir tatsächlich, auch wenn das manchmal vom Make-up etwas eigenartig wirkt, besser als jetzt, sie hätten einen jungen Schauspieler genommen. Nick Fury lebt einfach von Samuel L. Jackson mittlerweile und Nick Fury ist einfach der Dreh- und Angelpunkt, die stille Eminenz, der nicht ganz so stille, also die Seele des MCU, etwas, das Nick Fury dabei hat, kann eigentlich nur gut sein. Dann kommt das aus dem Film Miss Marvel. Das ist ein Teenager-Mädchen, die irgendwelche Kräfte entwickelt. Die hat nicht so richtig Lust, das anzuschauen. Ich dachte mir, naja, aber ich hatte mich ja auch schon bei den Disney Descendants von Teenagern abschrecken lassen und war dann eines Besseren belehrt worden. Nun habe ich jetzt Miss Marvel, den Film, nicht gesehen, aber ich dachte mir, gut, in der Kombination mit den beiden anderen guckst du mal. Und dann eben Monica Rambeau, die sich, obwohl sie vorher Astronautin und Pilotin war und keine Superheldenkräfte hatte, durch die Ereignisse in WandaVision tatsächlich zu irgendwelchen Kräften gekommen war. Und diese drei müssen sich zusammentun, eher durch einen kosmischen Zufall, der sie miteinander verbindet. Wenn sie im richtigen Moment ihre Kräfte einsetzen, dann tauschen sie die Plätze. Also switching places. Und das ist so gut inszeniert und so gut gemacht und so clever choreografiert. Das ist sowohl vom Effekt her und vom rein äußerlichen Ablauf von den Bildern und Szenen, die dadurch erzeugt werden und natürlich wie immer bei sowas den Kampfsequenzen, die dadurch wirklich spannend und dynamisch und einfallsreich sind, aber es macht auch inhaltlich tatsächlich noch was aus und das war wiederum sehr spannend. Auch hier ein Dreierteam von Leuten, die eigentlich erstmal gar nicht wirklich zusammenpassen, nur weil zwei von ihnen den gleichen Namen tragen und das eigentlich auch nur, weil das Teenager-Mädchen ein Riesenfan ist und er so befürchtet hat, oh mein Gott, wenn ich die jetzt treffe und die erfährt, dass ich ihren Namen genommen habe, krieg ich dann jetzt Ärger. Und die andere, weil sie quasi die Ziehnichte von Carol Danvers ist, die sie aber schon seit ihrer Kindheit nicht mehr gesehen hat. Und da das Verhältnis zwischen den beiden etwas angeknackst war, weil dann die Mutter gestorben ist. Und alles so persönliche Beziehungen, die da so ineinander kommen und wirklich gut funktionieren, auch wenn es wieder meistens nicht ganz so in die Tiefe geht, weil natürlich wieder viel Action dabei ist und viel Verwicklungen, die Kree und die Skrull und eine große Superschurkin, bemerkenswert gut gespielt. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil ich das jetzt leider wirklich gerade gar nicht mich da jetzt gar nicht so groß vorbereitet hatte. Wer war denn Gott, wie spricht man das aus? Savvy Ashton hat die große Schurkin in dem Film gespielt, Darben. Auch so eine so Umbesetzung, wie man sie im MCU häufig hat, was ich aber wirklich mittlerweile ganz in Ordnung findet, denn sie ist zum einen eine Person of Color und zum anderen eine Frau und damit beides nicht, was Darben in den Comics ist. Was mich aber eigentlich mehr überrascht hat, Savvy, wenn der Name so ausgesprochen wird, Ashton, hat eigentlich ein sehr nettes, freundliches, schon fast niedliches Gesicht. Das klingt jetzt blöd, aber das ist eigentlich so eine Schauspielerin, die man normalerweise nicht mit so einer Rolle besetzen würde, wenn man jetzt einfach nur nach Äußerlichkeiten geht. Da werden eher Leute mit harten, kantigen Gesichtern besetzt. Also sie ist die Anführerin der Kree, die in einem langen Bürgerkrieg ihre Welt zerstört haben, die Umwelt ihrer Welt zerstört, nicht mehr lebensfähig, und sie hat eine persönliche Vendetta gegen Captain Marvel und die ist von Ehrgeiz und Rachsucht erfüllt. Und da hast du normalerweise, werden da halt Leute besetzt, die das rein optisch vom Gesicht her schon ausdrücken können. Und Savvy Ashton eigentlich vom Gesicht her so gar nicht. Das ist so, die wirkt vom Gesicht her genau das Gegenteil. Das sieht so, auf den ersten Blick sieht die aus wie das, ja, die nette Nachbarin von nebenan, die ihre Kinder durch die Schule fährt und Kuchen und Plätzchen backt. Und ich finde das so gut, dass sie diese Frau, diese Schauspielerin für die Rolle besetzt haben, weil zum einen ist die gut, na gut, sie hat rein körperlich den Vorteil, sie ist groß, sportlich, wirkt athletisch, konnte auch durch das Training die ganzen Szenen alles selber spielen, nicht alles selber, es wurden natürlich viele Stuntmen und Stuntfrauen eingesetzt, aber sehr viele dieser Szenen müssen die SchauspielerInnen selber spielen, und die hat die Größe und die Statur und die Fähigkeiten, die körperlichen, auch mitgebracht, um das zu können, um da auch überzeugend zu wirken. Wäre sie jetzt 1,60 Meter groß gewesen, das klingt jetzt gemein und ist diskriminierend gegenüber kleinen Personen, ich entschuldige mich, aber dann hätte das tatsächlich nicht so gut gewirkt, da sie ungefähr, weiß nicht, bestimmt fast 1,80 Meter oder so groß ist, wirkt sie dann entsprechend anders in solchen Szenen. Aber tatsächlich ist erstmal, denkt man sich, dieses Gesicht, das kann doch nicht gut gehen. Die wirkt doch, die kann doch niemals böse und grimmig wirken, das wirkt doch lächerlich. Und das wirkt so gut, die ist so gut, die ist so toll in Szene gesetzt, das wirkt so viel stärker, wenn dieses vermeintlich nette, freundliche Gesicht all den Hass und den Zorn und alles ausdrücken kann. Da war ich wirklich, wirklich beeindruckt. Das hat nichts mit Colorblind Casting mehr zu tun oder mit Wokem Casting. Das ist ein Casting, das einfach gegen den Strich gebürstet ist, aus einem ganz anderen Grund, eben dem Grund, dass man nicht Leute nur nach Ethnizitäten Leute nach Ethnizitäten oder beziehungsweise nicht nach Ethnizitäten besetzen, sondern eben Leute damit besetzen, die nicht rein äußerlich erstmal in diese Schublade, die für die Rolle vorgesehen ist, passen. Das finde ich gut. Auch Iman Vellani, die junge Miss Marvel gespielt hat, hat jetzt eher ein Gesicht, das, sagt man bei einer Teenagerin vielleicht lieber nicht, weil das schon ein bisschen gemein ist, die eher einen Charakterkopf hat als ein hübsches Barbie-Puppengesicht. Wirkt dadurch aber wahnsinnig, wahnsinnig gut und viel stärker und viel besser, als wenn man halt so die so ein Barbie-Gesicht hat. Oder Theona Paris, die Monica Rambeau gespielt hat, hat auch nicht Naomi Campbell Gardemaß, sondern ist halt eine attraktive, aber ansonsten normale Frau mit einem Körper, mit allen Problemzonen, und das sieht dadurch so viel besser und überzeugender und echter aus. Und das sind eben diese Entscheidungen, die man mittlerweile trifft beim Casting, die nicht mehr die nach Ken und Barbie Maßstäben Hübschesten unbedingt für die Hauptrollen zu nehmen. Das ist finde ich, etwas, was mir tatsächlich mittlerweile sehr, 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 sehr gefällt. Was kann ich? Großartiger. Was sage ich noch zu dem Film? Großartiger Nick Fury auf jeden Fall. Und kleine Katzen, die Tentakel ausspucken und Leute fressen. Und Nick Fury sagt ihnen: Lasst euch alle von den Flurkens fressen. Kleine Katzen. Als ich den Trailer gesehen habe mit den Kätzchen, dachte ich mir, oh Gott, was für das denn? Kätzchen, Katzenvideos. Ich habe mich schlapp gelacht, wie diese zu evakuierende Raumstation, die es nicht schaffen, alle zu evakuieren, weil nicht genügend Schiffe oder irgendwas da sind und nicht genügend Platz, sich alle von diesen kleinen Mini-Katzen auffressen lassen müssen, die dann aus Tentakel ausspeien und alle in sich hineinziehen, weil sie innen wie die TARDIS größer als außen, keine Ahnung. Und alles diese kleinen Kätzchen, es ist zum Schreien. Ja, und dann dachte ich mir so, über Monica Rambeau, die in WandaVision kam die ja zurück von dem Blip. Der Blip, das ist für die, die jetzt wirklich gar nicht Bescheid wissen, heißt das der Blip? Ich glaube, es ist der Blip. Das ist das, was wir in den beiden großen Avengers-Filme Infinity War, Wars und Endgame zu sehen bekommen haben. Der große kosmische Superschurke Thanos, der die Infinity-Steine einsammeln will, um dann mit dieser großen Übermacht, die größte Macht des Universums, mit einem Fingerschnipsen die Hälfte der gesamten Bevölkerung oder die Hälfte der gesamten Lebewesen des gesamten Universums auslöschen will, als Maßnahme gegen die Überbevölkerung. Ja, so wie so. Für welches Ministerium wäre der einzusetzen? Umwelt? Gesundheit? Der wäre ein perfekter Gesundheitsminister. Und im zweiten Film, im Endgame, schaffen sie es dann, das umzukehren und die sind dann alle plötzlich wieder da. In dem Film selber sieht man das allerdings nicht wirklich, diese Auswirkungen. Dafür bekommt man das in diversen anderen Filmen und Serien immer wieder zu sehen. Das hat mich immer fasziniert. Ich wusste, dass da irgendwas war. Ich hatte auch genügend Spoiler bekommen, um das verstehen zu können. Als ich zum Beispiel in WandaVision die Szene sehe, in der Monika im Krankenhaus aufwacht und sich fragt, wo ihre Mutter verschwunden ist, die doch gerade eben noch in dem Krankenhausbett vor ihr lag, und sie feststellt, überall in den Gängen sind auf einmal Leute, es herrscht Panik und Hektik, und plötzlich sieht sie, wie Leute aus dem Nichts auftauchen, und muss erfahren, dass sie mehrere Jahre einfach verschwunden war, in der Zwischenzeit ihre Mutter gestorben ist, und dass auf einmal überall Leute wieder auftauchen, die vorher alle von Thanos ausgelöscht wurden, also ausgelöscht worden waren. Und das ist diese Auswirkungen auf die Welt, die kriegt man in dem Film nicht so zu sehen, aber der Film spielt dann auch mit einer anderen Geschichte. Das ist tatsächlich nur eins der wenigen Mankos, die ich jetzt an den beiden Filmen dann finden konnte, obwohl ich wirklich damit gerechnet habe, dass ich das nicht mal durchstehe, den ersten anzuschauen, weil ich dachte, oh, ja, schaust du mal, es macht mich neugierig, wie ist das jetzt passiert, aber die Aussicht, wieder viel zu viele Superheldinnen-Teams aufeinandertreffen zu sehen und jeder und jede kriegt so ein kleines bisschen Geschichte und ein kleines bisschen Mini-Auftritt. Der eine sagt Bli, der andere sagt Bla und der dritte sagt Blub und dann war's das schon und mehr kriegt man von denen nicht zu sehen und das alles unübersichtlich und so. Das war so meine Befürchtung und die hat sich eigentlich nicht erfüllt. In gewissem Maße natürlich schon. Es sind sie irgendwann alle da. verschwinden zum größten Teil, also auch nicht 50%, sondern was den Anteil dieser 50% im SuperheldInnen-Bereich angeht, ist das eher mindestens 3/4, das da verschwindet. Aber mein Gott, die Mathematik ist ja nicht eine exakte Wissenschaft, zumindest nicht, wenn Thanos sie mit seinem großen Handschuh blippt. Der erste Film, der hat mir schon ausnehmend gut gefallen, obwohl er auch da wieder irgendwann dazu übergeht, nachdem sich die Geschichte toll entwickelt hat und alle einzelnen Figuren tolle Geschichten und tolle Stränge, Handlungsstränge bekommen, sich eine Beziehung zwischen Tony Stark und Spider-Man weiter ausbaut, die wahrscheinlich in Civil Wars begonnen hat. Ich bin mir ziemlich sicher, vielleicht ist es das auch ein Grund, warum ich mir Civil Wars dann nochmal anschauen will, weil ich diese Beziehung zwischen den beiden wirklich sehr, sehr gut fand, zwischen Tony Stark und Peter Parker, also Iron Man und Spider-Man, die dann in Endgame ein wirklich schlimmes und tragisches Ende findet, obwohl, Peter Parker müsste einer von denen gewesen sein. Ja doch, das war einer von denen, der ausgelöscht worden ist und erst so im letzten Teil von Endgame wieder zurückkommt. Das ist alles wirklich gut gemacht. Am Ende kommt es natürlich zu einer riesengroßen Schlacht und diese großen Schlachten, die sind immer etwas, was mich anstrengend und nervt. Das war damals schon beim Herrn der Ringe, so der dritte Film. Das ist gefühlt nur Schlachten. Die Ringe der Macht habe ich jetzt tatsächlich die zweite Staffel noch gar nicht angefangen, weil ich die erste nicht zu Ende gebracht habe, weil auch da irgendwann nur noch Schlachten und Kämpfe und Armeen, die aufeinander prallen. Und och, ist das ätzend und anstrengend gewesen. Und im Vergleich zum MCU ist halt die Ringe der Macht leider ziemlich humorbefreit. Da lockert kein Augenzwinkern und kein Scherz das Ganze mal auf. Es ist so anstrengend gewesen. Und eigentlich hat er auch die Ringe der Macht tolle Geschichten erzählt, die dann irgendwann einfach nur noch in großen Schlachtengetümmel untergehen. Und nun war es so, dass zwar diese große Schlacht, die auf der Ebene in Afrika um Wakanda, ihr seid hoffentlich genug drin, um zu wissen, was und wo Wakanda ist, stattfindet, auch viel zu viel Schlachtengetümmel, aber irgendwie so spannend inszeniert, dass ich dranbleiben wollte. Im Gegensatz zu Ringe der Macht, wo ich irgendwann einfach nur abgeschaltet habe. Und hier hat der Film das nicht zugelassen, dass ich abgeschaltet habe, weil ich die ganze Zeit irgendwo noch eingefangen war. Und gerade an dem Punkt, wo ich dachte, jetzt spule ich vielleicht doch mal weiter, blum, ist trotzdem dann wieder irgendwas passiert. Ich dachte, hoppla, hoppla, was ist jetzt los? Und dann am Ende verlieren sie, Thanos macht blip, alles hinweg und man denkt, ja, scheiße. Aber ich wusste ja, kommt ja noch ein zweiter Film, der noch mal viel länger war als der erste Film. Der erste war schon, ich weiß nicht, 2,5 Stunden, der zweite dann 3 Stunden. Beim ersten habe ich es nicht geschafft, den am Stück zu schauen, was bei langen Filmen bei mir mittlerweile eher normal ist, dass ich die einfach unterbrechen muss und gerne mal auf 2 Tage verteilt anschaue, weil meine Aufmerksamkeitsspanne das einfach häufig nicht mehr mitmacht. Den zweiten habe ich mir tatsächlich an einem langen Nachmittag durchgeschaut. Wirklich am Stück die 3 Stunden Endgame durchgeschaut. Es war wirklich so gut und ich dachte eigentlich, das kann jetzt nicht mehr wirklich gut sein. Die Figuren, die noch übrig bleiben, die jetzt den nächsten Film bestreiten müssen, das sind nicht unbedingt die Figuren, die ich so wahnsinnig richtig groß vermisst hatte. Das war Steve Rogers, Captain America. Och, muss ich aber auch dann sagen, gerade auch in dem Film war er so die Och-Figur, auf die ich noch am ehesten verzichtet hätte. Aber auch Black Widow, ja, Scarlett Johansson ist ja angeblich immer toll, aber mich hat's, also nein, sie ist immer toll, nicht angeblich, das ist eine tolle Schauspielerin, überhaupt eine tolle Frau, auch abseits von ihrer Schauspielerei. Es ist sehr beeindruckend im politischen Engagement und allem. Aber die Black Widow hat mich irgendwann auch nicht mehr so abgeholt im MCU und Hawkeye. Und dann dachte ich mir, warum lassen sie von den Guardians of the Galaxy ausgerechnet Nebula, das ist die blaue Frau, gespielt von Karen Gillan, kennen Sie noch aus Doctor Who, Amy Pond, und den Waschbär Rocky Raccoon übrig. Warum denn die beiden? Und es war halt so eine Gruppe an Leuten. Ja, okay, Tony Stark, okay, da bin ich immer mit dabei. Robert Downey Jr. immer. Da kann man nicht viel falsch machen. Aber es war so eine Gruppe an Leuten, bei denen ich mir dachte, mit denen müssen wir jetzt da durch, das kann nicht wirklich gut werden. Und überraschenderweise, es war gut, es war toll, es war klasse. Auch Thor, der hier zum versoffenen, dickbäuchigen Penner heruntergekommen ist, weil er versagt hatte, weil er Thanos erst geköpft hat, nachdem der eigentlich alles schon vollbracht hatte, was er vollbringen wollte, und Thor damit nicht fertig kam, und eigentlich mehr und mehr sowieso im MCU wurde Thor, der nordische Donnergott, vom Helden zur Witzfigur. Man muss schon fast nicht degeneriert, reduziert sagen. Aber auch das macht Spaß. Auch die komischen Filme, die die Waikiki-Filme, Entschuldigung, meine Zunge kann den Namen gerade nicht aussprechen, die sind komisch. Thor, Love and Thunder, Thor, ihr wisst das. Schaut sie euch an, die machen großen Spaß. Das sind Comedy-Filme, aber die sind toll inszeniert und es macht Spaß. Und Thor ist eine wirklich gute, komische Figur. Gleichzeitig auch immer noch eine tragische Figur. Und auch hier mit der Wampe und dem zotteligen, langen Haaren und dem Vollbart und allem, wirkt der gut, wenn er auch wie das schwächste Glied in der Kette rüberkommt. Und da ist immer noch ein kleiner, mickriger Waschbär dabei, der erstaunlich gut gewirkt hat. Wirklich erstaunlich guten Konterpart zu den üblichen Charakteren. Nebula hat eine tolle Rolle bekommen. Auch die anderen, die Scarlet Witch und Hawkeye, und alle waren sie richtig gut. Tony Stark, der auf seinen Vater treffen konnte durch Zeit, das ist so eine Zeitreisegeschichte dann. Wirklich, wirklich richtig tolle Geschichten. Und natürlich kommen sie am Ende alle wieder und du hast diese große Endschlacht, wo sie dann wirklich alle nochmal kommen. Das ist dann wieder so ein Marvel-Ding. Jetzt hauen wir sie nochmal. Alles, was wir an Leuten haben, wird in die Schlacht geworfen. Alle. Und dann haben wir so Auftritte. Jetzt mal alle starke Frauen zusammen auf die Kamera zu und hier, die. Und es ist nur solche Momente. Aber du bist zu dem Zeitpunkt, war ich dann schon so gehuckt, dass mich das, was mich normalerweise an sowas eher abschreckt, überhaupt nicht mehr gestört hat. Da dachte mir, super, das ist es, das will ich gerade sehen. Ich bin voll dabei, ich bin voll drin. Und auch wenn ich, wie gesagt, gerne mehr davon gesehen hätte, wie das dann eigentlich ist, wenn die Leute, die 50% der Bevölkerung wiederkommen. Und ich weiß gar nicht mehr, wie haben sie es denn eigentlich geschafft, die wiederzuholen? Also sie besorgen sich die Infinity Stones aus der Vergangenheit alle wieder in einzelnen Gruppen und bauen dann einen Handschuh nach und, oh Gott, Bruce Banner ist dabei. Nein, Bruce Banner ist in Infinity Stones dabei. Da hat er Probleme, den Hulk rauszuholen. Und in Endgame ist er als der Hulk dabei, aber der intelligente Hulk. Auch schön, der Hulk ist immer so eine Figur, die ich in den Comics wie in den Filmen eher als unangenehm betrachte. Ich bin auch kein großer Fan von Mark Ruffalo irgendwie. liegt mir das nicht. Aber ich fand es schön, dass sie hier den Smart Hulk, den intelligenten Hulk ins Spiel gebracht haben, weil das ja auch in den Comics so eine Sache ist, der geht ja auch alle Entwicklungsstufen durch. Von grünen Hulk zum grauen Hulk, von bösen, dummer Hulk. Hulk Smash, Hulk muss zuschlagen, Hulk wütend. Da lese ich dann in den Comics auch immer eher Hulk, der Hulk, weil ich das noch aus meiner Kindheit kannte und ich wusste, wie man den wirklich ausspricht. Das ist, ich habe irgendwann mal Leute getroffen, ja, dieser Speedermann, nein, Gott, kann man, oder das sind, andere Leute sagen heute noch Donald Duck, da ist halt dann bei mir immer noch der Hulk irgendwo im Hinterkopf. Und auch in den Comics wird der dann irgendwann intelligent und hat also die gleiche Intelligenz wie Dr. Bruce Banner, aber eben den großen, massigen, unzerstörbaren Körper vom Hulk. Und das, den kriegen wir in Endgame zu sehen. Ich glaube, da kommt, doch, Mark Ruffalo kriegen wir auch mal in Reinform zu sehen, zumindest so als eine Art Gespenst. Auch sehr, es ist alles wirklich, wirklich, wirklich gut geschrieben. Und da haben wir eben dysfunktionale Heldenteams, Heldinnenteams, die es aber schaffen, sich zusammenzuraufen, bei aller Dysfunktionalität zu funktionieren. Obwohl ich das nicht erwartet hätte. Also vielleicht schaue ich mir jetzt tatsächlich noch Civil Wars an, obwohl mich eben dieser Koalitionsstreit, der dann irgendwann dazu führt, dass die Koalition zerbricht. Am Anfang von Infinity Games haben Iron Man und Captain America nicht mal mehr miteinander geredet. Ja, ich kann ihn anrufen, aber ist irgendwie schwierig. Wir reden gerade nicht miteinander. Ich habe noch dieses alte Klapp-Handy mit seiner Nummer drauf, aber und so ist es wahrscheinlich jetzt auch mit Olaf Scholz und Christian Lindner. Nee, ich könnte ihn anrufen, aber nee, obwohl Scholz Lindner ja neulich im Bundestag freundlich grinsend mit Handschlag begrüßt hat und die Mimik von Christian Lindner war ziemlich unbezahlbar danach. Egal. Die Politik, sie macht nicht glücklich. Ja. Das MCU schafft es momentan sehr, mich glücklich zu machen. Das ist mein Eskapismus, den ich bei allem, was gerade die reale Welt, auch abgesehen von der Politik und da gibt es ja noch so vieles, was mich nicht glücklich macht. Die Gesundheit, die Ämter, der ganze Scheiß und Driss und der ganze Alltag, das Wetter. Dann gucke ich mir doch lieber die Avengers an, wie sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen, ist immer noch lustiger als Bundestagsdebatten. Und irgendwie auch nicht realitätsfremder als Bundestagsdebatten. Die Eskapismuswochen und Realitätsfluchtwochen in der Nabelshow. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen heldenhaften Tag. Macht's gut, geht raus, schließt euch mit anderen nicht passenden Helden und Heldinnen zusammen, wenn ihr wollt, oder rettet die Welt allein und solo, so wie das sich wahrscheinlich auch gerade die Politiker und Politikerinnen vorstellen, dass sie wahrscheinlich alle später solo regieren, wenn so, ja, die können ja alle nicht mehr miteinander koalieren. Denn ganz ehrlich, wenn jetzt Merz, mit wem will der Merz koalieren? Wenn Olaf Scholz es wirklich schafft, seiner Partei Stimmen wegzunehmen, dann ist eine große Koalition zwischen CDU und SPD auch keine große Koalition mehr. Die wird dann möglicherweise, und das ist ein sehr großes möglicherweise, diese Möglichkeit ist sehr groß, nicht mehr für eine Mehrheit reichen. Die werden also auf jeden Fall noch einen zweiten, sagen wir mal so, die CDU wird neben dem Juniorpartner SPD noch einen zweiten Juniorpartner brauchen. Und wer soll denn das werden? Mit wem können die anderen denn noch? Mit Gelb, mit Grün? Das wird dann Brombeer, ach Gottes Willen. Also, Politik. Sie macht nicht glücklich. In dem Sinne, ich wünsche euch was. Ich mache mir jetzt erstmal ein Frühstück, denn das macht mich ein bisschen glücklich. Macht's gut. Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.